Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures absoluten Lieblingspodcastes, nämlich den Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und wie jede Woche sitzt auch heute wieder mein Kumpel
Kiki! Patrick, servus!
Bei uns und heute gibt's eine Actiongranate vom Allerfeinsten, nämlich eine der letzten großen Actiongranaten aus den späten 80ern, nämlich aus dem Jahre 1989 mit einem unschlagbaren
Dream Team,
einem Duo, wie es bis dato selten der Fall war. Allerhöchstens vielleicht bei Lethal Weapon.
Was da vorher einer meiner Lieblingsfilme ist.
Aber sonst so gut wie gar nicht. Vielleicht nochmal einer unserer Lieblingsfilme, Last Boy Scout.
Aber der ist erst danach gekommen.
Aber wir sprechen heute die Hand-in-Hand-Zusammenarbeit zwischen Sylvester Stallone und Kurt Russell im Action-Mega-Blockbuster Tango und Cash. Ja, wie schon erwähnt, also Tango und Cash ist eine Action-Komödie oder ein Action-Thriller mit jeder Menge komödiantischer Einlagen aus dem Jahre 1989. Der russische Regisseur, und ich versuche es jetzt langsam auszusprechen, um es auch richtig auszudrücken, war Andrei Sergejewitsch Michalow-Konchalowski.
Perfekt.
Der hatte insgesamt, finde ich, nur drei international bekannte Hollywood-Filme, nämlich, wie gerade erwähnt, Tango und Cash. Davor hatte er
im gleichen Jahr Homer und Eddie.
Genau, Homer und Eddie mit James Belushi und Whoopi Goldberg und den Runaway Train Express in die Hölle mit John Voight, Eric Roberts und Rebecca De Mornay. Und das waren so seine bekanntesten Werke, die er abgeliefert
international
hat.
International ist er eher russischer Regisseur, hat dann sehr, sehr viele inländische Produktionen gemacht, bis dato sogar.
So sieht's aus und wie schon gesagt, mit Tango und Cash, finde ich, hat er die letzte große internationale englischsprachige oder US-Produktion abgeliefert und er hat sich wirklich mit einem Paukenschlag, mit einem Riesenknall hat er sich verabschiedet und ich meine, danach kam noch mit der Al Fanning, haben wir gerade noch nachgeschlagen, der Nussknacker 3D, das war im Jahre 2009, die normale Weihnachtsgeschichte, die ist aber schon zuhauf verfilmt worden, aber gut, ist eine Geschmackssache, ich konnte damit nicht mehr allzu viel anfangen, aber gehen wir mal rüber zu Tango und Cash. Bevor wir jetzt zur Handlung des Films kommen und die Hintergrundinformationen aufdröseln, möchte ich auf die Altersfreigabe eingehen. Wir haben nämlich eine reguläre FSK 18. Seit ein paar Jährchen ist nämlich eine ungekürzte Fassung im Umlauf. Denn damals in den späten 90er Jahren, Anfang der 2000er, kam nämlich der Film nur in einer 16er-Variante auf den Markt. Die war soweit ganz ungeschnitten, bis auf eine Szene, nämlich im Gefängnis, wo es eben um eine kleine Folterszene ging, was ja noch nicht einmal explizit ist. Ja. Aber es war den Prüfgremien damals einfach trotz allem zu wild und ein bisschen zu intensiv. Also gut, hat man es rausgeschnitten. Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, diese Szene ist, wenn man sie nicht gewusst hat, dass sie fehlt, auch nicht wirklich ins Gewicht gefallen.
Nein.
Aber für jeden, und da spreche ich, glaube ich, jedem von euch aus der Seele, jedem Filmfan, der auch nur ansatzweise weiß, dass da was fehlt, ist das immer ein Dorn im Auge.
Natürlich.
Also wir sind da alle so, denke ich mal, so die Big Bang Theory Group, ja, die einfach dann sagen, hört's mal zu, selbst für 4 Sekunden werde ich mir den Film auf jeden Fall nochmal holen. Also ich habe das ja auch immer so gemacht. Also wenn ich einen Film ungeschnitten bekommen konnte und es waren auch nur ein paar Sekunden, die verlängert wurden, ich habe mir den trotzdem nochmal zugelegt. Weil für mich geht halt einfach da der Spaß verloren, wenn einfach bei mir bekannt ist, da fehlt was und dann fehlt auch noch dieses und jenes.
Definitiv.
So schaut's halt einfach aus. Mit einer Lauflänge von 104 Minuten ist er auch wieder im soliden Mittelfeld. Er ist nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz.
Er ist genau richtig.
Durchweg ja. Genau richtig. Also
er wird nie langweilig. Er ist jede Sekunde von Anfang bis zum Schluss packt er dich.
Und vor allem, er hat auch eine unglaublich gute und solide Base.
Ja.
Er verfolgt eine Geschichte von Anfang bis zum Ende.
Hat einen grünen Faden, nennen wir es so.
Einen roten Faden.
Ich will den grünen Faden.
Oh, okay, dann will ich den grünen Faden.
Einen roten Faden, genau.
Aber ich muss auch für mich ganz ehrlich jetzt auch eingestehen, ich habe zum Beispiel auch auf Netflix, läuft ja mit Matt Damon und Ben Affleck, zum Beispiel der Actioner The Rip heißt er, glaube ich. Er ist umsonst, er ist zur Verfügung. Aber ich habe irgendwo kein Interesse, dass ich mir den anschaue, weil wie langweilig kann es denn werden? Oder klar, selig könnte ich auch überrascht werden, aber für mich fehlt einfach das Interesse an dem Film. Vielleicht ist er einfach nicht richtig vermarktet worden oder sonst irgendwas, aber mich hat er einfach noch nicht gecatcht.
Ja.
Und da ist es bei Tango und Cash zum Beispiel was ganz was anderes. Klar, der ist aus einer Epoche.
Aus der letzten Epoche, der großen Hollywood-Blockbuster.
Ja, aber vor allem die wir kennengelernt haben, als wir groß geworden sind.
Ja.
Ich kann mir den noch 100 Mal anschauen, obwohl ich ihn schon 200 Mal gesehen habe. Und er wird einfach nicht langweilig. Er bleibt einfach genial.
Genau, Kiki.
Kiki. Also auch zum Beispiel mit dem Soundtrack haben wir einen extrem guten Musiker.
Komponisten, auch Deutschen wieder mal.
Ja, nämlich Harold Faltermeier.
Aus München.
Ja.
Der nicht ein Unbekannter sein sollte, der auch für viele Filme, sei es Top Gun, sei es X-Lav.
Genau, also das Beverly Hills Cop Theme ist eigentlich somit das bekannteste.
Von ihm, ja.
Und auch heute noch. Wir haben zum Beispiel die beiden Chevy Chase Filme Fletch der Troublemaker und Fletch der Tausendsasser, bei denen er die musikalische Untermalung dazu beigesteuert hat. Running Man zum Beispiel. Ich denke mal so,
unzählige Filme.
Ja, also in dem Moment, wo sein Synthesizer bzw. sein Keyboard irgendwie ertönt, du weißt sofort, genau. Es war...
Haben wir schon mal erwähnt bei einem anderen Podcast, ja.
Kann sein. Es war auf jeden Fall ein Musikinstrument, wo sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert hat.
Definitiv.
Aber kommen wir jetzt von dem Musiker zu den Darstellern. Ich denke mal, über Kurt Russell brauchen wir nicht mehr allzu viele Worte verlieren. Haben wir ihn doch schon in unserem Podcast zu Breakdown ausgiebig vorgestellt. Er war in verschiedensten Rollen zu sehen. Action, Komödie, Drama. Er hatte den Snake Plissken in den Escape from L.A. und Escape from New York Filmen gespielt.
Unser letzter Podcast, ein Goldfisch an der Angel.
Jetzt fangen wir mit Sylvester Stallone an. Sylvester Stallone ist ein noch lebender oder einer der letzten noch lebenden Actionhelden, nachdem er jetzt Chuck Norris auch das Zeitliche gesegnet hat. Hat der Tod jetzt endlich den Mut gefunden, ihm zu sagen, dass er dran ist. Ja, neben Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren und Jean-Claude Van Damme, wie schon gesagt, einer der letzten noch lebenden großen Actionhelden, die aber auch den Namen Actionheld verdient haben. Und nicht einer der neumodischen Actionhelden, die ja im Endeffekt nur vor Greenscreen und digitalen Effekten den Held markieren, sondern Stallone ist ja bekannt dafür, nach eigener Aussage, jemand zu sein, der die Flammen, die Druckwellen braucht. Der braucht die
Gefahr.
Die Gefahr, auch die herumfliegenden Teile, wenn irgendwas explodiert. Das hat ihn auch schon sehr, sehr häufig gesundheitliche Schäden zugefügt.
Ja.
Was viele nicht wissen, das können wir dann aber auch mal in einem separaten Podcast anbringen. Nur so viel dazu. Bei Rambo ist er ja selber von dieser Klippe in diesen Baum reingesprungen.
Ja.
Und das ohne Netz und doppelten Boden.
Würde heute keine Versicherung mehr vertragen.
Das macht heutzutage kein Mensch mehr.
Doch, gibt es auch noch, aber...
Ja.
Sicherheitsnetze doppelt und dreifach etc.
Ja, vor allem da hängen die dann an Drahtseilen, dass wenn es hart auf hart kommt, man ihn noch ganz kurz vorher abfängt.
Ja.
Jackie Chan, den habe ich vergessen.
Ja.
Der ist auch noch einer der ganz großen, wenn nicht sogar der größte überhaupt. Aber Sylvester Stallone kennen wahrscheinlich die meisten, wie schon gerade eben gesagt, aus der Rambo-Reihe, die Rocky-Reihe. Er hat in Komödien, Dramen als auch allen möglichen zusammengespielt.
Actionfilmen sowieso, Science-Fiction-Filmen.
Er hatte auch kleine Gastauftritte, zum Beispiel in dem Guardians of the Galaxy 2 und 3 war es, glaube ich.
Seine letzte Arbeit, finde ich, wo du mir empfohlen hast, sensationell. Diese Serie auf Paramount Plus.
Ja, gibt's aber auch auf Amazon.
Zum Kaufen.
Ja, ich glaube, die erste Staffel ist frei. Die zweite war mal, aber nur die dritte oder ist noch. Und nur die dritte ist aber inzwischen noch zum Kaufen verfügbar. Tulsa King.
Super. Also wirklich Bombe. Also das... Rocky Balboa wirklich, Rocky Balboa, Sylvester Stallone in seiner Paraderolle, würde ich jetzt mal fast schon sagen, wo er sich selber spielt, wie er sich, glaube ich, auch selber sehen könnte in dieser Rolle, also perfekt.
Ich finde, ganz, ganz cool ist, er hat italienische Wurzeln und die merkt man ihm auch an.
Ja.
Also gerade diesen Mafiosi, den spielt er fantastisch.
Perfekt, wie die Faust aufs Auge.
Ja. Weiter geht's mit einer heutzutage leider nicht mehr so gefragten Darstellerin, nämlich Terry Hatcher, die meisten wahrscheinlich noch kennen werden aus der Serie Desperate Housewives. Um sie ist es leider Gottes sehr, sehr ruhig geworden.
Hat sie sich zurückgezogen.
Ja, sie war dann nur noch in der Serie Lois und Clark, also die Abenteuer von Superman. Mei, ansonsten war sie auch mal ein James Bond Girl in James Bond 007, Der Morgen stirbt nie. Aber sonst, ja, ist leider Gottes nicht mehr viel um sie herum passiert. Die ein oder anderen Synchronsprechaufnahmen wurden noch gemacht, aber ja, die Zeit der Terry Hatcher ist leider vergangen. War sie doch eine
Femme Fatale.
Eine Femme Fatale, eine unglaublich attraktive Schauspielerin.
Ja.
Und das hat sie zum Beispiel in Tango und Cash, als auch dann in den Desperate Housewives Staffeln super unter Beweis stellen können. Wir haben zum Beispiel jetzt noch einen Clint Howard. Der hat nur eine ganz, ganz kleine Nebenrolle und zwar ist er der Zellenkumpane.
Er ist der noch von Sylvester Stallone.
Ja.
Clinky.
Jetzt hast du mich selber gerade noch ein bisschen auseinandergebracht.
Nein, er ist Clinky. Sag Hallo zu meiner Frau Clinky. Das ist super.
Ich glaube, mit dem nächsten Darsteller, den ich dranbringe, kann ich dich am wahrscheinlich allermeisten catchen. Und zwar handelt es sich um Geoffrey Lewis. Ist leider auch schon im Jahre 2015 verstorben. Geoffrey Lewis spielt in Tango und Cash den Captain von Sylvester Stallone. Er war in Filmen zu sehen, wie jetzt zum Beispiel der Ziehvater von Jean-Claude Van Damme in Double Impact.
Double Impact kenne ich ihn, ja.
War hauptsächlich in Serien vertreten.
A-Team, Magnum.
Also sag ich mal, so diese ganze Riege aus den 80ern und 90ern. Dann auch die neueren Sachen, Cold Case, The New Guy.
Mord ist ihr Hobby. Madlock.
Maverick, den Colt am Gürtel, ein Ass im Ärmel mit Mel Gibson. Aber jetzt, was ich dir eigentlich noch um die Ohren drücken wollte, ist, weißt du, wessen Vater das ist? Er ist der Vater von Schauspielerin Juliette Lewis.
Ah.
Aber Darsteller Riege ist, glaube ich, jetzt nichts Besseres mehr, oder?
Nein.
Ich meine, wir haben natürlich noch ein paar bekanntere Darsteller, die dann eher in Genrefilmen zu finden waren. Robert Zahr zum Beispiel aus den Maniac Cop Filmen.
Ja.
Oder Brian James, der war dann in, habe ich vorhin erzählt?
Du hast viel erzählt.
War er der Serienkiller aus dem Horrorhaus Teil 3.
Ja.
Aber wie schon gesagt, die bekanntesten und die mit Abstand besten haben wir jetzt alle erwähnt.
Auch James Hong ist immer wieder in Filmen zu sehen.
Ach, der den Lob Quan gespielt hat.
Quan, genau.
Ja gut, dementsprechend würde ich jetzt sagen, schwingen wir einfach mal rüber auf die Handlung, oder?
Natürlich.
Was gibt's über Tango und Cash zu sagen? Wie fangen wir die Handlung am besten an? Also ich würde jetzt mal sagen,
das Intro ist schon allein erzählwürdig. Das
ist sensationell. Also Sylvester Stallone geschniegelt und gestriegelt im Anzug.
Cabrio.
Auf Verfolgungsjagd.
Um euch einen kleinen Einblick in diesen Film zu geben.
Genau, er ist immer so dieser Saubermann. Aber das
Sunny Boy.
Das, ja, eher so dieser Business-Typ. Er sieht eher aus wie ein Banker.
Als ein Polizist.
Als ein Polizist, ja. Und er ist auf jeden Fall ganz zu Beginn des Films hinter einem Tanklastwagen her. Allein da ist schon die musikalische Untermalung sensationell. Die passt da wirklich wie die Faust aufs Auge.
Ja.
Er stoppt diesen Truck, indem er sich quer auf die Straße stellt mit seinem Wagen, aussteigt. Und seinen Trommelrevolver nochmal neu lädt. Das ist das Einzige, was ich nicht verstanden habe, weil er hat ja Munition drin.
Und die sind auch geladen. Du siehst, dass die Munition nicht verbraucht ist, sondern...
Ganz genau. Also er lädt eigentlich einen voll geladenen Revolver mit neuer Munition nach. Das ist das Einzige, wo ich so nicht verstanden habe.
Ich auch nicht, nee.
Aber allein schon, wie dieser Truck auf ihn zuhält und im letzten Moment noch die Bremse reinhaut und vor ihm zum Stehen kommt... Beide kriminelle Insassen fliegen durch die Windschutzscheibe vor ihm auf die Straße und er hat nichts Besseres zu tun, als so einen lockeren Spruch abzulassen mit den Handschellen, die er ihnen dann lockerflockig auf die Brust wirft. Die Armbänder stehen euch bestimmt super.
Perfekt.
Und er nimmt sich in dieser Szene ja eigentlich auch schon selber aufs Korn.
Ja.
Ne? Ist zum Beispiel diese Szene, wo dann die ganzen normalen Zivilpolizisten oder normalen Polizisten da sind. Er meint bloß, ja, habt ihr auch die erste Kammer untersucht von diesem Tanklaster?
Er vermutet, da muss man dazu sagen, er vermutet, dass es eine Drogenlieferung ist und die durchsuchen ihn und finden halt im normalen Tank nur logischerweise Benzin oder Öl.
Der zuständige Sheriff oder jedenfalls dieser zuständige Cop schreit ihn an, ich will ihren Kopf, ich will ihre Marke, ich will ihren Arsch. Und dann, wer glauben sie eigentlich, wer sie sind? Und dann meint der eine Polizist, der oben auf diesem Tanklaster steht, meint bloß, ja, er glaubt, er ist Rambo. Und Sylvester Stallone, cool wie das Koma, einfach nur Rambo ist ein Waschlappen.
Ja, aber es ist schade, dass es falsch übersetzt ist, weil in Englischen Rambo is a pussy.
Ja, Rambo is a pussy und schießt auf diesen Tanklaster und es
schneit.
rieselt Kokain raus. Ne, er geht hin, testet das Kokain oder Heroin und meint bloß, ja, will irgendjemand abheben und hat schon mal wieder seinen Status als Überflieger, als der Überkopp unter Beweis stellt. Von dort aus ist sofort ein Umschwung zu unserem mindestens genauso hoch angesehenen Actionstar Kurt Russell. Er spielt den Gabriel Cash. Der ist eher so dieser locker flockige Lotter-Typ, ja, dem sein Outfit eher am Arsch vorbeigeht, der wirklich nichts auf sein Äußeres hält. Er hat lange Haare.
Das typische Kurt Russell-Gesicht zu 80er Jahren.
Ganz genau. Er fährt einen, was ist es mit was?
Eine Corvette, eine echt geile, restaurierte, also heutzutage natürlich restauriert, aber zur damaligen Zeit sehr teure, auch heutzutage noch teurer. Eine Corvette, wo er in die Garage fährt, wo man sich denkt, so, damals habe ich schon gedacht, so, oh, geil.
Vor allem beide lesen die Artikel
voneinander.
Übereinander und machen sie natürlich gleich runter. Ha, mich hätten sie natürlich irgendwie besser treffen können von der Schokoladenseite. Auf jeden Fall, er kommt zu sich nach Hause und wird dort auch schon sofort
erwartet.
Angegriffen, überraschenderweise. Und was dann folgt, ist eine unglaublich geile Verfolgungsjagd, die dann in einem, also zu Fuß, die dann aber auch in einem Parkhaus endet.
Ja. Da ist mir zum Beispiel vorgestern mich den Film nochmal Revue passieren lassen, ein Filmfehler aufgefallen.
Nämlich?
Wie der Asiate flieht mit seinem Pickup, fährt er diese lange Straße entlang und eigentlich, du siehst, dass er mehrmals die Lichter von oben,
diese Deckenbeleuchtung,
abreißt. Aber beim ersten Shoot, bevor er drauf zufährt, siehst du, dass die Lichter schon an der Seite kleben.
Ah,
oder halt okay. Hingemacht sind. Nicht mehr oben, sondern an der Seite. Ah, und dann okay. Fährt er drunter durch und dann sind sie klack, 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 klack. Und dann sind sie an der Seite plötzlich.
Okay, da muss ich mal drauf achten. Aber wie schon gesagt, diese Parkhaus-Szene ist schon so cool.
Ja.
Aber genug der Parkhaus-Szene, denn es geht ungebremst weiter. Man schwingt sofort um zu unserem Oberbösewicht. Den haben wir nämlich vergessen bei unserem Vorstellen, nämlich auch Urgestein Jack Palance.
Yeah.
Den kennen die meisten als Cowboy-Oberhaupt in City Slickers 1 und 2.
Yeah.
Er hat auch noch zahlreiche andere Filme gemacht, aber der spielt in Tango und Cash den absoluten Gangster-Oberboss.
Yeah.
Dem natürlich die beiden Supercops Tango und Cash
bis dato 100 Millionen Dollar schon abgenommen haben.
Mindestens, also sie, egal wie viel, aber sie stehen ihm wirklich bei der Ausübung seiner kriminellen Tätigkeiten im Weg. Was macht er natürlich? Er möchte sie beseitigen. Weil man natürlich sagt, und das ist sein Zitat,
statt sie umzubringen
wir
und
machen
zu
Märtyrern genau,
zu machen, muss man sie anders liquidieren.
Genau, man muss ihren Ruf zerstören, man muss sie unglaubwürdig machen, dass die plötzlich die Bösen sein sollen.
Und es ist auch unglaublich gut, wie sie das darstellen.
Vor allem, da hat man sich Gedanken gemacht, wie man das auch umsetzt, wie man sie diskreditieren kann, als ja, korrupte Cops plötzlich hinstellt. Und die sind ja, egal wo, in der Gesellschaft, im Polizeidienst oder sonst irgendwo, nicht gerne gesehen.
Natürlich nicht.
Auf jeden Fall werden Tango und Cash in einen Hinterhalt gelockt. Ihnen wird ein Mord an einem anderen Kollegen untergeschoben.
Ja, aufgrund eines gefälschten Tonbandes, das bei ihrer Anhörung dann plötzlich da ist. Mit
genau.
den Aussagen, die sie bei dem Besuch oder bei der Kontrolle dann getätigt haben, aber halt anders zusammengeschnitten und dann plötzlich da sind.
Ja, da merkt man schon, ich meine, allein schon Sylvester Stallone als Tango ist in L.A. In einem unglaublich feinen Polizeirevier, wo viele Leute einfach nur gut gekleidet da sind. Die Gegend ist sauber, das Polizeirevier schaut eher aus wie ja, so eine Eingangshalle von irgendeinem Hotel oder sonst irgendwas.
Ja.
Und Cash ist schon in einer Gegend, die ziemlich heruntergekommen ist, also so wie so ein Assi-Viertel. Das Polizeirevier ist chaotisch. Das ist so dieses typische Hollywood-Polizeirevier, wo du reingehst und dann sitzen schon 3, 4 Nutten dran, die verhaftet worden sind. Irgendein Besoffener hockt nur irgendwo im Eck.
Um ein kleines Bild für euch zu geben.
Genau, ja. Es ist laut, es ist alles durcheinander und da ist Cash zu Hause. Und das gibt auch schon wieder so einen kleinen Einblick, wie die beiden Charaktere auch gegenübergestellt werden. Beide landen letzten Endes dann vor Gericht, weil man eben sagt, man hat die Beweise. Und auch die Gerichtsverhandlung ist schon so cool, weil es dann eben heißt, ja, wir müssen unseren Anwälten vertrauen, wir plädieren auf schuldig und schauen, dass wir unter bestmöglichen Haftbedingungen eingekerkert werden. Und da ist schon diese Verhandlung zwischen Kurt Russell und Sylvester Stallone so genial, weil es halt eben heißt, ich werde die Aussage machen Nein, ich mache sie, weil ich bin der Ältere. Und beide wissen voneinander. Und schon Sylvester Stallones Reaktion darauf, dass er eben sagt, ich bin der Ältere. Das ist schon so cool gemacht. Und dann auch die Verhandlung, wie er dann eben sagt, ja, Sylvester Stallone gibt das Geständnis. Der Richter fragt Kurt Russell, haben Sie dem Ganzen noch was hinzuzufügen? Und der Sylvester Stallone sagt schon, nein, lass es. Und Kurt Russell richtig demonstrativ, ja, yeah, ich habe noch was zu sagen. Und er drückt sich vorerst mal sehr vorsichtig aus.
Was für eine gequirlte Scheiße.
Sagt natürlich, ja, dass sich Mr. Tango sehr
eloquent
ausgedrückt hat. Aber er findet das, und dann richtig schön laut, findet, dass diese Sache gewaltig stinkt. Und das Geile ist im englischen Originalton. Also das ist tatsächlich ein Film, den sollte man sich im englischen Originalton anschauen, weil er Minimum da viel, viel besser kommt. Da war es dann so, dass er einfach nur sagt, the whole thing fucking sucks. Und das ganze Gerichtsgebäude applaudiert ihm, weil sie alle finden, dass die Sache stinkt. Aber gut, Beweise sprechen eine eindeutige Sprache und sie werden inhaftiert. Und ja, das heißt natürlich, Cops steckt man nicht zu gewöhnlichen Kriminellen. Und dann ist dieser Weg zu diesen Gefängniszellen, wo dann von oben und überall.
Man muss aber dazu sagen, sie werden auf dem Weg, das ist eine kurze Szene, wo sie dann im Bus umgeladen werden.
Genau, das sieht man so nicht, man erfährt es nur, weil sich die beiden, die Chefs von den beiden
unterhalten
Captains
werden.
Untereinander ja. Unterhalten. Ja, wir wissen nicht, wo sie sind, die sind umgeladen worden und Tango und Cash landen natürlich in einem sehr, sehr heruntergekommenen Knast. Man steckt sie natürlich zu den gewöhnlichen Gefangenen. Und man merkt schon, die beiden waren extrem erfolgreich, weil es eben...
Jeder sie kennt.
Weil es eben, genau.
Wie du gerade gesagt hast, es brennt alles.
Da brennt die Hütte. Es fliegen die brennenden Toilettenpapierrollen und Matratzen fliegen runter.
Bring sie zu mir!
Und dann heißt es von Kurt Russell bloß, ja...
Du hast viele Fans.
Ja, genau. Es ist ein Problem, weil ich habe die Hälfte der Leute hier habe ich reingebracht. Stallone meint dann bloß, ja, und ich die andere Hälfte. Also jeder da drin hat mit den beiden noch
die ein
Hühnchen zu rupfen. Ne? Und dann kommt natürlich noch die Szene, wo ich dich jetzt versuche auch noch zu catchen, was auch ein kleiner Fun-Fact ist, wo sie an der Person vorbeilaufen, die Sylvester Stallone ganz am Anfang durch den Truck festgenommen hat, der dann einfach sagt, ja, kennst du mich noch? Und dann meint er bloß noch Kurt Russell, ja, kennst du Captain Dynamite? Und dann sagt Sylvester Stallone ganz bewusst, ja, du warst großartig in Conan der Barbar. Und wie wir schon öfter erwähnt haben in unseren Podcasts, hatte Sylvester Stallone mit Arnold Schwarzenegger ja schon immer so einen filmischen Beef am Laufen, wer macht den besten Film, etc., etc. Und da hat eben Sylvester Stallone durch diesen kleinen Satz so einen kleinen Seitenhieb auf Arnold Schwarzenegger abgegeben, weil er einfach sagt, du siehst überhaupt nicht aus wie Arnold Schwarzenegger, du bist zwar groß, aber bist nicht so muskelbepackt wie Arnie und du warst großartig in Conan der Barbar.
Ja? Was ja auch eigentlich als Filmflop bis dato gilt. Es ist ein Kultfilm, alles legitim, aber er gilt wirklich als Flop.
Und das war so eine kleine versteckte Anspielung auf deren Streitigkeiten damals. Die haben es ja so öffentlich nie ausgetragen. Die haben sich ja so nie geprügelt oder wie man es ja vielleicht auch in Hip-Hop- und Rap-Kreisen kennt, wo dann ein kompletter Diss-Track rauskommt.
Ja, oder wie zum Beispiel Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, die immer versucht haben, den anderen zu übertreffen.
Genau, also sie waren zwar Kontrahenten, das war dann aber alles nur aufgrund von den Rollen. Liebschaften oder der Liebschaft zu Brigitte Nielsen, weil die war ja mit beiden in der Kiste.
Liiert, ja.
Und mit Stallone, glaube ich, sogar verheiratet. Aber da, aufgrund dessen, hat sich so diese Konkurrenz zwischen den beiden entwickelt. Aber es war immer nur, sag ich mal...
Freundschaftlich.
Freundschaftlich nicht wirklich, aber es war immer sehr lustig verpackt, also dass jeder den anderen in seinen Filmen ein bisschen so gedisst hat, aber es war immer niveauvoll, also es war nie irgendwie schlimm oder sonst irgendwas in der Richtung. Wie geht's weiter? Sie werden...
Ihren Zellengenossen erstmal vorgestellt, das ist auch sensationell, urkomisch.
Da merkt man eben auch, dass man es dann wirklich mit einer, also schon wesentlich weiter vor, merkt man, dass man es mit einer Komödie auch zu tun hat, also mit einer Action-Komödie, die stellenweise auch sehr brutal ist.
Natürlich.
Aber allein schon die Wortgefechte, die sich Stallone und Kurt Russell immer wieder liefern, die sind so unschlagbar. Also da kann sogar, muss ich ganz ehrlich zugeben, selbst Lethal Weapon einpacken.
Ja, die sind da echt super.
Man könnte sie vielleicht noch vergleichen mit Last Boy Scout, dass die sich immer irgendwo dissen. Jeder will der Bessere sein und da ist es wirklich richtig, richtig cool umgesetzt. Und Kurt Russell wird in die Zelle gesteckt. Er richtet, stellt
du
sein Zeug.
Nicht auf die Schüssel.
Stellt sein Zeug aufs Bett und möchte natürlich schon erst einmal einen Pott einweihen, in dem er halt pinkeln möchte. Und dann kommt bloß der Fuß von der Seite und sagt, die benutzt du nicht. Und dann meint er, ja, gut, aber was, wo soll ich sonst hingehen? Das ist mir gleich, aber die Schüssel gehört mir. Und Kurt Russell dreht sich mit dem Rücken zum Bett, richtet also mit dem Gesicht zur Wand und sagt, oh, macht sich gleich mal so ein bisschen bereit, um seine Position zu festigen mit einer Schlägerei. Und meint halt, okay, Freundchen, jetzt lass uns mal eins klarstellen. Und in dem Moment, wo er das dann schon sagt, kommt dieser
Insase.
Schrank.
Ja.
Und das ist eine Riese, ein Hühne.
Aber kein Muskelbepackter, sondern einfach nur Fett in dem Sinne.
Ja, aber er ist riesig. Also mit dem würde ich mich auch nicht unbedingt anlegen wollen. Stellt sich vor ihm hin und sagt einfach nichts. Kurt Russell dreht sich um und stockt und sagt,
das gehört dir. Super, unvergessene Szene.
Ja, während Sylvester Stallone ganz andere Probleme in seiner Zelle hat. Denn er hat so einen
Psychopathen, nennen wir es mal so.
Er nennt sich ja selber als Psychopath, aber ganz ehrlich, wenn ich den jetzt so sehe, würde ich ihn am allerwenigsten als Psychopathen eingliedern. Aber Stallone ist selbst im Knast noch, oh, es muss alles sauber sein, ich muss gut gekleidet sein. Und er liest in seiner Zelle die Börsenberichte durch, weil er ist ja auch irgendwie so Börsenmakler. Und sein Zellengenosse hat eine von diesen Federn, ich weiß gar nicht, wie sie heißen.
So Schlangenfeder, wo man früher als Kinder als Plastik hatte, aber die hat er
aus Metall.
Da würde er keinen Gefangener haben, weil er könnte damit sich selber töten.
Ganz genau.
Wehtun.
Die meisten kennen sie einfach aus diesen Szenen, zum Beispiel Jim Carrey in Ace Ventura 2, die Feder, die dann von diesem Tempel oben bis fast runter.
Ja, genau.
Und die hat er und damit zerreißt er ihm dann seine
Zeitung.
Und die nächste Blende ist, wenn dann beide des Nächtens aus ihren Zellen gewaltsam rausgeholt werden, dass Sylvester Stallone als kleinen Racheakt seinen Zellengenossen mit genau dieser Feder dann ans Bett
gebunden hatte,
gefesselt hat. Dann kommt eigentlich schon die gecuttete Szene, die bisher eigentlich immer gefehlt hat, dass beide werden über den Wäscheschacht in die Wäscherei des Gefängnisses befördert. Dort werden sie dann natürlich empfangen von ihrem Peiniger, nenne ich es jetzt mal, Jack Palance als Perret, der natürlich alle Strippen zieht, der den Knast unter sich hat, der auch die Kriminellen unter sich hat. Auch dort nach einer kleinen, aber trotzdem feinen Schlägerei und Prügelei werden beide überwältigt, gefesselt und dann halt eben dementsprechend gefoltert. Also jetzt nicht wirklich blutig, aber es ist halt einfach eine Thematik Folter, die einfach vielen Leuten sauer aufstößt, aber heutzutage kaum mehr auf Relevanz groß stößt. Gerade wenn wir so diese ganzen Torture-Porn-Filme kennen wie Saw etc., da ist die Szene aus Tango und Cash mehr als langweilig.
Ich würde sie nicht langweilig nennen, aber eher harmlos.
Ja, aber im Vergleich zu diesen ganzen Filmchen
natürlich
ist sie eigentlich bedeutungslos. Gut, bevor sie dann in der Wäscherei ihr Ende finden, stürmen Polizisten die Lokalität und die Folter bzw. ihr Martyrium wird beendet. Weil beiden bewusst ist, dass sie einen weiteren Übergriff nicht überleben werden, planen sie ihren Ausbruch. Und das ist so cool umgesetzt, auch so spektakulär in Szene gesetzt, also wirklich mehr als unterhaltsam. Da können sich heutzutage
viele Filme eine Scheibe davon abschneiden.
Ich wollte es gerade sagen, sogar vielleicht ein bisschen überspitzt, aber fast alle Filme eine Riesenscheibe von abschneiden.
Ja, der Film ist wirklich gut durchdacht.
Ja, nicht nur gut durchdacht, sondern unglaublich gut umgesetzt, unterhaltsam und vor allem auch sehr, sehr gut geschnitten.
Ja.
Weil es gibt ja auch Filme, die sind vielleicht sehr spannend in Szene gesetzt, beziehungsweise die Szenen sind sehr, sehr turbulent, spannend, unterhaltsam, aber so schlecht zusammengeschnitten, dass man echt sagen muss, ich verliere den Überblick, weil es zu schnell geschnitten, zu langsam geschnitten ist. Und da ist Tango und Cash extrem perfekt zugeschnitten.
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes zugeschnitten. Aber nach gelungenem Ausbruch trennen sich erst einmal die Wege der beiden. Aber jeder versucht auf seine Weise und auch bei ihren dementsprechenden Anhaltspunkten Beweise für ihre Unschuld ans Tageslicht zu fördern.
Ja.
Bevor sie sich trennen, sagt Sylvester Stallone zu Kurt Russell, wenn er jemals untertauchen muss, soll er in den Club, wie heißt der, also einen Tanzschuppen gehen, in dem er dann nach einer Kiki fragen muss.
Ja.
Sie wird wissen, wo er zu finden ist. Und da ist also eine der wahrscheinlich cineastischsten,
ikonischen,
spektakulärsten, weiß, wir verwenden auch hier wieder das Wort spektakulär sehr, sehr häufig, aber es trifft halt nun mal zu. Eine der umwerfendsten, du sagst es. Darstellungen eines Mannes in Frau.
So weit würde ich noch gar nicht vorgehen, auch wie dann das erste Mal Terry Hatcher in Erscheinung tritt, wie sie dann das erste Mal tanzt.
Richtig geil.
nicht nur, wie sie dann tanzt, sondern wie sie dann, wo dann Kurt Russell sie dann erblickt und sie...
Sie weiß, wer er ist.
Genau, und dann, wo dann er dann also die Polizisten, die ihnen auf der Pferde sind und der Polizist, besser gesagt, sein Chef vor ihm läuft und der Polizist total von ihr abgelenkt ist und mit offenem Mund sie eigentlich begafft, kann man eigentlich nur sagen.
Sie schafft es halt immer, die Aufmerksamkeit der Polizisten auf sich zu lenken, damit Kurt Russell ohne weiteres kurz untertauchen kann.
Ja.
Und dann landet er natürlich in der Umkleidekabine.
Und ist voll baff, das ist auch super dargestellt, wie halt ein Mann halt ist und dann halt oberkörperfreie Frauen plötzlich vorfindet.
Und ich meine, ich finde es ja super bei euch. Ja, klar, ist ja logisch. Also welcher Mann findet es da nicht umwerfend? Aber er hat gemeint, sie stecken beide in der Klemme, wenn die Polizisten ihn hier finden. Und ja, wie kommt er jetzt da unbemerkt raus und weg von diesem Club? Und das ist schon so genial. Terry Hatcher, das weiß man anfangs nicht, läuft in Lack- und Ledermontur mit Motorradhelm raus aus dem Hintereingang, wird von den Polizisten angehalten und du denkst dir schon, weil Kurt Russell einen Mann da drinnen fragt, mit dieser Leder-Club.
Was ist deine Größe?
Ja. Ey Elvis, was trägst du denn für eine Größe? Und dann schauen die beiden sich so an, so ey, ich ziehe jetzt dem seine Klamotten an, ja, fehl am Platz, weil es hat Terry Hatcher dann die Klamotten an. Sie setzt sich auf ihre Harley, auf ihr Motorrad und meint bloß, hey Lynn, komm, wir fahren. Und dann siehst du bloß zwei Stöckelschuhe mit Strumpfhose, die aus diesem Eingang auf die Schwelle treten. Die Kamera fährt nach oben.
Und es ist das einzige Mal, dass ich Kurt Russell wirklich dafür die Beine enttarnt hatte. Wirklich Kurt Russell, seine Beine habe ich nachgelesen.
Und ja, ist ja klar, die Kamera fährt ja von unten nach oben.
Na gut, man hätte das ja so schneiden können einfach.
Und er steht wirklich mit Perücke, Halstuch, Sonnenbrille, Make-up, auch Lippenstift steht da dran und hat dann so diese
Zigarette
und die Handschuhe und raucht. Und dann läuft er an den Polizisten vorbei. Der Polizist hält ihn am Arm fest und sagt, schaut ihn von oben bis unten an, schaut die Waden an. Aerobic-Lehrerin. Terry Hatcher meint zu dem Polizisten bloß, hey, Meister, Finger weg von meinem Eigentum. Und beide laufen dann, beziehungsweise Kurt Russell läuft dann auch zum Motorrad, setzt sich drauf. Und der Polizist meint bloß ganz nebenzu, lesbische Bienen auf heißen Maschinen. Beide drehen sich um und schnippen ihm ihre Kippen entgegen. Es ist so geil.
Ikonische Filmszene.
Und weil wir es vorhin schon so hatten, beziehungsweise erwähnt hatten, bevor das ist, der Polizist hält ihn am Arm fest, meint Aerobic-Lehrerin und Kurt Russell bloß, Kiki.
Kiki.
Und dann kommt, hey Meister, Finger weg von meinem Eigentum.
Ja. Deswegen sagen wir, oder habe ich gesagt, Kiki.
Genau, deswegen haben wir es auch schon so geil ausgedrückt. Was folgt ist, beide fahren weg. Landen bei Terry Hatcher zu Hause. Und wie es damals
auch... Das ist auch eine sehr ikonische Szene, wo er verspannt aufgrund des Ausbruchs ist, sie ihn massiert und plötzlich kommt wirklich Tango nach Hause. Was hast du mit meinem Bruder, mit Kollegen gemacht?
Vor allem, es ist ja das, wie es damals halt immer so schön war. Du siehst halt mit der Kamerafahrt zum Sofa bzw. zum Bett, siehst du halt die ganzen Klamotten
verteilt
am Boden liegen. Und du denkst dir schon, das geht aber relativ schnell, gell? Aber er liegt bloß angezogen, bloß oben ohne...
Oberkörperfrei.
Liegt er auf dem Sofa und sie massiert ihn, weil sie dann sagt, ey, da hat es ein paar Wirbel rausgelassen. Und er meint bloß, ja, das passiert schon mal, wenn man eine Hochspannungsleitung runterzischt. In dem Moment öffnet sich so die Türe und du denkst dir, er ist ertappt worden, die Gangster haben ihn gefunden. Aber es kommt Sylvester Stallone rein, hört den Dialog von den beiden so ein bisschen.
Oh ja,
und sie meint bloß, sie schiebt ihm den Wirbel wieder zurecht.
Das sagt
zurecht.
Sie aber nicht, das sagt sie ja nicht dazu. Sie sagt ja nur, er ist fast drin.
Ja, ja, aber sie sagt es schon für den Zuschauer bemerkbar, dass es sich um den Wirbel handelt, weil sie dann sagt, er geht rein, er ist fast drinnen.
Genau, aber du siehst ja nur, was er dann macht, genau. Aber nicht das, was es ist.
Da ist also auch der Gesichtsausdruck von Sylvester Stallone umwerfend. So geil, wie er sich die Hand so vors Gesicht hält und dann so zwischen den Fingern durchguckt und er sieht ja im Endeffekt bloß seine Schwester.
Ja.
Das müssen wir noch dazu sagen, dass Terry Hatcher seine Schwester spielt auf dem Sofa und du hörst ganz eindeutig
den Akt.
Hört sich wie Geschlechtsverkehr an. Ja. Ist es aber nicht. Und in dem Moment, wo die beiden da zugange sind, Sylvester Stallone steht dran, sieht er eine Gestalt hinter der Balkontüre kommen. Und das ist ja noch so dieses Fliegengitter, deswegen sieht er ja bloß die Umrisse. Er springt übers Sofa mit der Aussage, nimm deine dreckigen Finger von meiner Schwester, schnappt sich, keine Ahnung, wie so eine Vase oder sonst irgendwas, springt durch die Balkontüre und drückt seinen Captain runter.
Ja.
Das ist auch schon so cool, weil der dann an dieser Position ist. Die Szene ist einfach nur geil. Er schnappt sich eine, setzt sich hin, ist noch total zittrig, weil Sylvester Stallone ja ihn fast erledigt hätte.
Ja.
Steckt sich eine Kippe an, fragt Kurt Russell auch eine und er sagt nein und nimmt in genau diesem Moment, nimmt er dem Captain die Kippe weg und dann sagt er auch, Alter, jetzt reicht's. Und dann gibt er ihnen das Ultimatum, ihr habt so und so lange Zeit und dann...
24 Stunden.
Genau, und dann läuft die Verhandlung nach euch. 48
Stunden, ja.
Und dann geht eigentlich der ganze Trubel richtig los. Sie haben ihre ersten Anhaltspunkte, wo sie anfangen müssen. Sie wissen, an wen sie sich wenden müssen, um ihre Unschuld zu beweisen. Und das ist mit so viel Action, Humor und auch ja, teilweise Thrill versehen, dass man sagen muss, besser geht's einfach ja. nicht. Wie es genau läuft, das könnt ihr euch im Film Tango und Cash anschauen.
Selber überzeugen, ja. Ein Film must see.
Auf jeden Fall. Also Tango und Cash, wer den nicht gesehen hat, der hat auf jeden Fall eine Actionbombe verpasst.
Der 80er Jahre.
Weil, ganz ehrlich, das ist in meinen Augen mit der Inbegriff von purer Action.
Ja.
Ja, so eine richtige Buddy-Komödie, wo die aber keine richtigen Buddies sind, sondern erst einmal Kontrahenten, Widersacher, und sich erst einmal in der Not zusammenraufen müssen.
Ja.
Und das machen die beiden auf so sympathische Art und Weise. Ich meine, klar, Sylvester Stallone, wenn der grinst, viele sagen, dieses schiefe Gesicht. Und Kurt Russell mit seinem schelmischen Bübchengrinsen.
Perfekt.
Die machen das sowas von sympathisch. Du bist regelrecht gefesselt.
Geflasht.
Ja?
Nicht gefesselt, sondern geflasht davon.
Weil ob sie ihre Unschuld beweisen können oder ob sie einfach nur ihren Kontrahenten ausschalten können und wie sie den ausschalten, wenn überhaupt, das...
Bleibt euch überlassen zu sehen.
Und das macht auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge Spaß.
Natürlich.
Ja, Fun Facts hatten wir jetzt eigentlich auch schon ein paar. Patrick, hast du noch zum Thema Tango und Cash ein paar Fun Facts auf Lager?
Ich habe noch herausgefunden, dass Kurt Russell nicht, dass die Zweitbesetzung war.
Okay, wer war erst die Besetzung für Tango und
Glaubst Cash? Glaubst du mir nie, aber er hat es für Roadhouse verlassen. Patrick Swayze.
Nein!
Er war schon gesetzt. Es waren auch schon erste Shoots, es waren schon erste Drehs fertig.
Oh.
Findet man auf YouTube sogar. Dass Patrick Swayze die ersten Rollen, zum Beispiel diese Szene am Anfang, wo dann der Chinese ihn jagt in Parkhaus, ist mit Patrick Swayze komplett fertig geshootet gewesen.
Okay, also mal ganz davon abgesehen, ich mag und schätze Patrick Swayze sehr. Er hat
hätte einen anderen Touch gegeben. Hätte
finde,
nicht diesen Buddy-Komödien-Touch gegeben.
Ja, aber ich finde, er kann auch Actionrollen spielen. Das hat er in Roadhouse und Gefährliche Brandung hat er das super unter Beweis gestellt.
Aber nicht so komödiantisch.
Wenn man ihm so ein Drei-Tage-Bart stehen lässt, auch dieser Surfer-Look, der hätte, glaube ich, super reingepasst. Aber Patrick Swayze war leider Gottes eher für, ja, sag ich mal, Action, Drama.
Nicht bekannt, so berühmt.
Aber für komödiantische Rollen war er leider Gottes nicht so, wie soll man sagen?
Erste Wahl.
Und da glaube ich, dass Tango und Cash eine ganz andere Note bekommen hätte.
Das Drehbuch zum Beispiel, auch Regie, war auch dieser russische Regisseur nicht der erste. Man merkt diesen Film an, dass es zwei Hände hatten.
Okay. Nämlich?
John McTiernan.
Na, jetzt ohne Scheiß.
Ist aber rausgegangen aufgrund dessen, weil das Studio Warner Brothers gesagt hatte, wir wollen schon ein bisschen Fun drin haben, weil durch dein Stirb langsam oder die anderen Filme davor ist keine Comedy zu sehen und deswegen wollen wir schon ein bisschen mehr drin haben. Und John McTiernan hat gesagt, entweder so, weil man sieht diesen Drehbuch natürlich an, dass es sehr actionlastig, sehr blutig ist, aber es hätte mehr drin gehabt, als es sein muss.
Ja, und ich meine, man merkt ja auch immer wieder, egal in welchem Bereich, zu viele Köche verderben den Brei. Und manchmal, es sei denn, du hast es so, wie wir gehabt haben bei Talk to Me oder Bring Her Back, wo das Regie-Trio sogar, oder war es Weapons?
Weapons.
Wo die zu dritt Regie geführt haben. Oder die Wachowski-Brüder mit Matrix etc. Ja. Da kannst du schon manchmal zwei Regisseure, manchmal sogar auch drei Regisseure haben. Das wird einfach was.
Natürlich.
Weil die Leute einfach miteinander harmonieren. Dann hast du aber wiederum solche Fälle wie jetzt zum Beispiel das A-Team der Film, wo gefühlte 5 Drehbuchautoren da dann rumgepfuscht haben. Jeder versucht natürlich seine Note damit einzubringen oder bringt diese automatisch mit ein.
Ja.
Und dann hast du einen Film, der absolute Grütze ist. Und da bin ich so dankbar, dass Tango und Cash mit dem richtigen Regisseur, mit den richtigen Darstellern
die richtige Note eingefangen hat.
besetzt wurden, um einfach eine Action-Komödie mit einer Menge Thrill, Explosionen, Kämpfen, Shootouts, aber auch einer gehörigen Portion Spaß zu versehen.
Ja, er kommt ja gerade aus einer Zeit, wo Filme noch richtig Spaß gemacht haben zu anzuschauen. Sei es The Thing, sei es die Klapperschlange, sei es XLF, sei es alle 80er-ikonischen Filme sind aus dieser Zeit, die haben diesen Touch und Tango & Cash versprüht diesen Touch. Er ist einfach eine Perle dieser Zeit. Er nimmt diese ganzen Filme in sich, finde ich, das ist meine persönliche Meinung, so. Er nimmt diese ganzen Filme in sich auf und gibt sie wieder. Warum schauen wir Filme aus dieser Zeit so gerne an?
Ja, und ich meine, ihr merkt es ja schon an unserem Podcast, es sind größtenteils Filme aus dieser Zeit.
Aber aufgrund dessen, weil diese Filme halt Spaß machen. Also, wenn du heute Filme dir anschaust, zum Beispiel heutzutage Filme, könntest du die letzten 10 Jahre einen Film nennen, der diese Kultstatus hat? Nein. Also mir fällt kaum einer ein, wo ich sage, er ist jetzt so prägnant im Hinterkopf. Oh, ich muss ihn nochmal anschauen, ich muss ihn nochmal anschauen. Ich überlege mir, wenn ich mit meiner Frau einen Filmabend mache, was für ein Film. Und zu 95% ist ein Film aus dieser Zeit. Wo ich mir einfach denke, das ist einfach, er macht Spaß, wieder anzuschauen.
Ja, aber ich meine, du merkst halt einfach, ich glaube, das ist auch so eine gewisse Form von indirektem Generationenkonflikt. Ich denke mal, wenn ich in dieser Zeit jetzt groß werden würde, wie mein Sohn zum Beispiel oder viele andere aus dieser Generation auch, ich glaube, die feiern diese Filme wie nichts anderes.
Weil sie die Filme von damals aber noch nicht so kennengelernt haben. Also das ist der Fehler dabei.
Ich kenne zum Beispiel auch jemanden, die zum Beispiel sagt, ja, alles, was vor 2000 ist, ist schon steinalt. Das schaut die schon gar nicht an.
Es tut mir leid, aber ein Fehler, weil da machen Filme halt echt noch Spaß.
Genau das Gleiche habe ich ja auch gesagt. Ich habe ihr dann zum Beispiel die Serie Supernatural ans Herz gelegt. Das ist doch so steinaltes Zeug, aber sie hat angefangen und feiert die Serie inzwischen. Gern geschehen hierfür, aber trotzdem, egal wer diese Ansicht vertritt, alles was vor dem Jahr 2000 gedreht wurde oder sogar vor 1999 oder 1990, ist steinalt, rentiert sich nicht mehr zum Anschauen. Leute, springt über euren Schatten, schaut über den Tellerrand hinaus und gebt euch einfach mal die ganzen 80er-Filme.
Zum Beispiel, was mir jetzt gerade richtig einfällt, wo du sagst, das ist kein Film für dich, der erste Marvel-Film, Howard the Duck. Er ist wirklich ein Klamauk-Film, aber er macht von der ersten Minute bis zum letzten einfach Spaß. Er ist einfach übertrieben super erzählt.
Also der erste Marvel-Film war offiziell...
Ich weiß, die ganzen Hulk und Spider-Man.
Nein, auch nicht, war Blade. Weil Blade ist auch aus dem
Marvel-Universum. Ich weiß, aber Blade ist ja erst in den 90ern entstanden und Howard the Duck in den 80ern.
Und wenn wir es aber wahrscheinlich ganz genau nehmen, dann ist sogar The Punisher mit Dolph Lundgren der erste Punisher gewesen, weil der war auch in den 80er Jahren.
Aber später.
Aber Punisher gehört trotzdem ins Marvel-Universum.
Ja,
aber ich. Und er findet sogar jetzt auch seinen Weg mit John Bernthal als der Punisher, wie er auch auf Disney Plus und sowas gelaufen ist, wieder zurück ins Kino, da er im neuen Spider-Man auch eine tragende Rolle spielt. Bin ich gespannt. Wobei ich aber sagen muss, wenn sie das wirklich so machen, wie es ist. Es ist ja bis jetzt über die Story kaum was bekannt. Wenn es jetzt aber so läuft, wie es ist, schon vermuten die Leute, dass Spider-Man mutiert. Und wir hatten ja in der Zeichentrickserie, hat sich ja Peter Parker auch verwandelt, beziehungsweise ist weiter mutiert.
In den Comics, ja.
Und hat dann plötzlich 4 Arme gehabt und hat sich in den Comics, ich glaube sogar dann auch in der Zeichentrickserie, in eine richtige Riesenspinne verwandelt.
Ja.
Wenn sie das jetzt mit Tom Holland so veranstalten.
Glaube ich nicht.
Könnte aber durchaus passieren, weil ein paar Sachen schon drauf hindeuten.
Ich weiß.
Dann könnte das ein richtiger Burner werden.
Für mich ist das Marvel-Universum.
Ich weiß, es ist durch, es ist einfach überlastet, es ist ausgereizt.
Die Zitrone ist einfach ausgelutscht.
Ja.
Und das ist was, wo ich halt sage, es ist halt schade. Mir hat Marvel wirklich unheimlich viel Spaß gemacht, aber.
Bis zu einem gewissen Punkt.
Genau,
bis zu einem gewissen Punkt.
Der ist überreizt.
Also ich denke mal, es hat angefangen, uninteressant zu werden, als man die ganzen Serien ins Leben gerufen hat. Die Serien waren Bestandteil der Geschichte.
Ja.
Und ohne diese Serien hast du teilweise die Filme nicht mehr verstanden oder Anspielungen darauf.
Ja, und das war mir, ich will nicht sagen zu hoch, aber zu viel, nimm es zu viel und das ist dann...
Ja, also ich habe es immer relativ gerne verglichen. Das Marvel-Universum hat so lange Spaß gemacht und... ich vergleiche es wirklich so, es ist, ich sage mal vorsichtig, ja, einfach mal um einen ganz, ganz, ich sage auch mal asozialen Vergleich zu haben. Das ist wie onanieren. Das macht so lange Spaß, bis du dich wund onaniert hast, ja, und dann tut's weh.
Du musst so weit weg.
Und das ist also mit dem Marvel-Universum genau das Gleiche gewesen. Es hat so lange es hat auf jeden Fall so lange Spaß gemacht.
Du brauchst jetzt nicht laut werden.
Bis es wund geworden ist und dann tut's jetzt einfach nur noch weh, wenn man sieht, was daraus geworden ist. Weil da sind so viele Filme, die einfach nicht mehr interessant sind.
Man gibt einfach zu viel. Das ist einfach, man hat nicht einfach mal bis zu einem gewissen Punkt gesagt, okay, und dann stopp.
Ja, man hat halt einfach weitergemacht. Man hat einfach, was mein größtes Problem an der ganzen Sache auch noch ist, man hat einfach zu viele Zeitsprünge gemacht. Man hat einfach die ganzen Storys durcheinander gewürfelt, ohne einen roten Faden zu verfolgen. Und das ist sehr, sehr schade.
Mein bestes Beispiel ist ja auch Thor. Thor ist vom einen Kriegergott zur Lachfigur des ganzen Universums geworden.
Ja.
Und das ist was, wo wir auch schon offline ein paar Mal uns unterhalten haben, wo ich einfach sage, am besten Beispiel ist dann der normale Thor und ist dann der letzte, Love and Thunder. Das ist einfach wie zwei Spiegel, wo dann einer weiß und einer schwarz. Das ist einfach, das passt nicht mehr.
Ja,
und das ist
klar,
viel zu schade.
Du fängst an mit einem, wie du selber sagst, mit einem Kriegergott, der noch ernst zu nehmen ist.
Ja. Der auf seiner Reise einfach wachsen möchte. Alles okay. Aber dass dann einer daraus wird, der einfach das Ganze ins Lächerliche und zieht.
Ja.
Und,
nee. Ich habe so das Gefühl, dass man aus Thor so einen Homer Simpson macht, der zwar anfangs noch normal ist, ernst zu nehmen und im Laufe der Zeit immer mehr verblödet und immer lächerlicher wird, wo man einfach nur sagt, irgendwann, ich kann ihn nicht mehr sehen. Wenn ich Thor sehe, wie jetzt Homer Simpson zum Beispiel, in dem Moment, wo der das Maul aufmacht, macht mich das schon aggressiv, weil nur Scheiße rauskommt.
Ja.
Und da habe ich Angst, dass man eben einen so guten Darsteller wie jetzt Chris Hemsworth, der den Thor
super
perfekt verkörpert hat,
umwerfen,
auch schon mit seiner körperlichen Konstitution, dass man den so weit ins Lächerliche reindrückt, dass man einfach sagt, will ich gar nicht mehr sehen. Und du merkst es, seit gestern zum Beispiel ist auch der Crime 101 mit Halle Berry und ihm auf Amazon zu finden. Und es ist noch nicht einmal, gerade mal 7 Wochen nach Kinostart. Da weißt du ganz genau, wie beschissen der Film eigentlich im Kino gelaufen ist, dass man den jetzt schon auf Amazon Prime-Kunden loslässt.
Also nicht gut.
Ja.
Wieder zurückzuführen auf unseren Podcast zurück. Schaut ihn euch unbedingt an.
Wir können es gar nicht oft genug sagen, Tango und Cash ist ein absolutes Pflichtprogramm. Wir haben es in unserem Podcast zu unseren Top 5 Actionfilmen schon gesagt. Der läuft bei mir mindestens 2-3 Mal im Jahr.
Minimum, ja.
Weil er einfach einen riesen Spaß macht. Er verbreitet unglaublich viel gute Laune. Also es ist kein Film, wo man danach dann sagt, oh, der war ganz schwere Kost und da habe ich jetzt dran zu kauen, weil es eine Thematik ist, die sehr, sehr schwer nachhängt, sondern der vermittelt dir wirklich.
Feel-Good-Film, fast so ein Feel-Good-Film, Freundschaftsfilm, wie aber aus zwei Widersachen Freundschaft werden kann.
Das zum einen, aber wirklich ein Feel-Good-Film.
Doch.
Ja, ich fühle mich danach jetzt nicht unbedingt schlecht, aber es ist so ein Ding, wo ich sage, hey, nach Tango und Cash, da habe ich Elan, da fühle ich mich aufgeweckt, da möchte ich ins Fitnessstudio laufen, auch ein bisschen pumpen, ein bisschen Energie rauslassen, einfach ein bisschen, ja, toben, wie man so sagt.
Ein anderes Pumpen, aha.
Ja, genau. Dass einfach mal die wunden Stellen ein bisschen abheilen können. Aber Tango und Cash bleibt eine absolute Empfehlung, ein Evergreen, All-Time-Good. Schaut ihn euch an.
I must see, ja.
Mal schauen, was wir uns nächste Woche wieder ausdenken für eine weitere Folge von Die Movie Buddies.
Mal dein Handy wieder schütteln.
Das können wir machen. Wir haben aber, glaube ich, schon was im Petto, mal wieder eine Themenfolge.
Wo du gemeint hattest, ja.
Worum es dann genau geht.
Seid gespannt.
Schaltet nächste Woche wieder ein. Da erfahrt ihr auf jeden Fall mehr. Und mal gucken, vielleicht sagt euch das sogar richtig zu. Bis dahin.
Servus, bleibt gesund.
Ciao.